Unsere Welt besteht aus Geschichten. Diese Geschichten beeinflussen, warum wir tun, was wir tun. Warum wir hinwollen, wo wir hinwollen. Oder warum wir vielleicht irgendwohin zurück wollen. Eine solche Geschichte ist, dass jeder es ganz nach oben schaffen kann. Die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Was hinter dieser Geschichte steckt? Wer ein besonders produktiver Teil der Wirtschaft ist, soll besonders gut bezahlt werden. Wer von den Überschüssen in Form von Steuerzahlungen lebt, beispielsweise soziale Berufe, verdient halt wenig. Diese Geschichte legitimiert dann zum Beispiel, dass Jeff Bezos, der Herr zur Linken, seit Anfang des Jahres, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist der Gründer von Amazon, der ist seit Anfang des Jahres um 24 Milliarden Dollar reicher geworden. Also während der Corona-Hochzeit quasi. Und in der gleichen Zeit haben Pflegekräfte quasi Applaus bekommen und das war es dann auch schon. Hinter dem, was jemand verdient, wortwörtlich, steckt aber genauso eine Geschichte von Wert und wie der bemessen wird. Dass etwas wirtschaftlich wertvoll ist, heißt ja noch lange nicht, dass es gesellschaftlich wertvoll ist. Und auch da, wenn wir den Zusammenhang zu Amazon wiederherstellen, wir haben jetzt gerade gestern die Breaking News gehabt, dass ganz viele Karstadt und Galeria Kaufhof Filialen schließen werden in Deutschland. Und da ist zum Beispiel Amazon einer der Hauptverantwortlichen für, was ein bisschen auf diesen Konflikt, dass etwas, was am Ende wirtschaftlich wertvoll ist, am Ende nicht unbedingt dafür führt, dass es der Gesellschaft was bringt und dass eben Innenstädte jetzt aussterben werden dadurch. Viele Geschichten davon, was und wer wie viel wert ist, prägen die Gesellschaft bis heute. Im Moment sieht man an vielen Orten Statuen stürzen, von ehemaligen Sklavenhändlern oder zum Beispiel von Kolumbus. Der Hintergrund, dass in der Zeit von Kolumbus und seinen Zeitgenossen begonnen wurde, eine Geschichte über den Wert von menschlichem Leben zu erzählen. Damals begann mit Kolumbus und Co. eine Zeit von brutaler Versklavung, Völkermord und Kolonialismus. Um diese Brutalität zu legitimieren, wurde von einer europäisch geprägten Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert versucht, unterschiedliche Rassen von Menschen zu definieren, die unterschiedlich viel wert wären. Die weiße Rasse wurde dabei als vollkommen und überlegen dargestellt. Das ist wissenschaftlich völliger Unsinn. Es gibt einzig und allein eine Rasse, die des Menschen. Aber diese Geschichte von dem unterschiedlichen Wert der angeblichen Menschenrassen wirkt auch bis heute noch auf der ganzen Welt. Einen besonders eindrücklichen Moment hat wahrscheinlich jeder vor kurzem mitbekommen. Ähnliches über Wert und Wertlosigkeit kann man zu verschiedensten Menschengruppen erzählen. Bedenke man etwa den Wert von Mitsprache von Frauen. In dem letzten Schweizer Kanton wurde vor gerade einmal 30 Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt. Aber darum soll es gar nicht weiter gehen. Wichtig ist nur, dass es Geschichten gibt, die felsenfest erzählen, wer oder was viel oder wenig wert ist. Und dass diese Geschichten immer umerzählt werden können. Dass es immer auf den Rahmen ankommt, durch den man die Geschichten liest. Eine solche Geschichte, die gerade umerzählt wird, möchte ich nun erzählen. Eines Morgens, so die Erzählung, wachte südlich der Ruhr ein Hirtenjunge neben einer Feuerstelle auf, die ihn am Abend zuvor erwärmt hatte. Die Holzscheite waren niedergebrannt und auf dem Boden fand sich nur etwas Asche. Doch darunter bemerkte der Hirtenjunge Klumpen mit roter Glut. Mit seinem Stock stocherte er darin herum und fand kleine schwarze Steine, von denen einige glühten. Voller Aufregung rannte er nach Hause, berichtete seinem Vater davon, der die Stelle genauer untersuchte. Die schwarzen Steine hatte er schon gesehen, wusste aber nicht, dass sie glühen und sogar brennen konnten. Beim Graben fand er mehr davon und nahm sie mit nach Hause. Dort nutzte er sie fortan zum Heizen, zum Backen und zum Schmieden und berichtete den Nachbarn davon. Diese waren ganz begeistert, wollten ebenfalls diese schwarzen Steine haben und gruben danach. So begann der Kohlebergbau. Geschichten wie diese haben auf der ganzen Welt zu unterschiedlichen Zeiten vielfach irgendwie stattgefunden. Aber zum Beispiel haben schon die Römer ihre Saunen mit Kohle geheizt. Aber dass Kohle systematisch abgebaut wurde, das hat in England so ungefähr vor 250 Jahren angefangen. Und am Anfang war es so, dass Kohle relativ wertlos war. Eigentlich war es so, dass man auf Kohle nur zurückgriff aus Preisgründen, weil Kohle war dreckig, war irgendwie aufwendig zu handhaben und stank. Und es war so, dass Holz zum Beispiel viel wertvoller war und der Adel Holz genutzt hat zum Heizen. So, So, und im Laufe der Zeit, also vor, wie gesagt, etwa 250 Jahren, hat man angefangen, das Ganze systematisch abzubauen und die Gesellschaft dahin zu bringen, dass sie auf fossiler Energie basiert. Also durch die Verbrennung von Kohle, Öl und so weiter, dass da Energie gewonnen wurde. Und in der Zeit wandelte sich also die Gesellschaft von der Agrargesellschaft zur modernen Industriegesellschaft. Alles Wirtschaften ist auf Energie angewiesen und die wurde eben in der Agrargesellschaft noch aus Wasser, aus Wind, aus Feuerholz oder aus der Kraft von Mensch und Tier, wie man da ja sieht bei den Pferden, gewonnen. Und da war es aber so, dass die Energiegewinnung eben sehr begrenzt war. Und als man jetzt angefangen hat, die fossil gespeicherte Energie, also Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, da konnte man diese Energiemenge sehr stark potenzieren. Am Beispiel hier von dem Pferd, was dann quasi durch den Traktor abgelöst wird, es ist eben so, dass Kohle dass man quasi sich von der Energiegewinnung des Pferdes, von der Muskelkraft emanzipiert hat und eben die Kohle nutzen konnte. Kohle hatte außerdem einen viel größeren Wirkungsgrad, brennt also heißer und brennt länger. Und es gab auch einen dritten Punkt, dass man sich so ein bisschen von der Fläche emanzipieren konnte, weil es war zum Beispiel so, dass Holz eben relativ begrenzt war durch die Fläche. Irland zum Beispiel hatte früher unfassbar viele Wälder. Heute ist das alles eben nur noch Wiese, weil man da alles abgeholzt hat. Und man kann eigentlich davon sprechen, dass durch die Kohle ein unterirdischer Wald erschlossen wurde, der eben ermöglicht hat, durch Energieeffizienz viel mehr Energie zu gewinnen. Und als man herausgefunden hat, dass man eben mit fossilen Brennstoffen Energie viel effektiver erzeugen kann, begann die ganze Geschichte der Industrialisierung, die wir wahrscheinlich alle kennen. Also Dampfmaschine, Eisenbahn, Schiffe, das hat alles einen Innovationszyklus angestoßen und führte dann zum nächsten Schritt, zu Elektrizität, zu Chemie, zum Auto. Oder dann wiederum im nächsten Schritt Rundfunkübertragung, Kinematografen. Also was man merkt, dieser Wechsel von Agrargesellschaft zu Industriegesellschaft war nicht nur eine einfach ökonomisch-technische Transformation, sondern hat quasi in allen Bereichen irgendwie reingewirkt. Also es gab eben politische Veränderungen, es gab in der Kunst, in der Philosophie verschiedene Strömungen, die dadurch entstanden sind. Es ist eben Kosmopolitismus entstanden, weil durch Eisenbahn, Schiffe und so weiter die Welt immer stärker miteinander vernetzt worden ist. Und genau, da kann man quasi von einer Transformation sprechen, von der Agrargesellschaft zur modernen Industriegesellschaft. Und zu diesem Wert, was ist Kohle wert, war am Anfang nichts wert. Das hat sich eben ganz stark geändert, weil Kohle plötzlich zum absoluten Fundament der Gesellschaft wurde. Und dass da quasi, weil wir mit Geschichten erzählen angefangen haben, dass da quasi begonnen wurde, eine neue Geschichte zu erzählen. Kohle stand eben für Reichtum. Man sagt ja nicht umsonst, dass jemand Kohle hat heute. Und das ging in den Anfängen los mit der Unternehmerklasse im Manchester-Kapitalismus. Geht aber auch bis heute, wenn es eben um Öl zum Beispiel geht, dass man irgendwelche Städte hat, wie Dubai, die innerhalb von 40 Jahren plötzlich in der Wüste aus dem Boden schießen. Also das ist der Punkt, Kohle wurde plötzlich sehr viel wert, einfach durch den Rahmen, der anders die Gesellschaft, auf die Gesellschaft geschaut hat. Und der Reichtum hat allerdings auch Kehrseiten. Das sind einmal soziale. Es ist eben so gewesen, dass früher die Arbeitsbedingungen im Tagebau unter aller Würde waren. Es gab ja auch Kinderarbeit, 12 Stunden am Tag waren relativ üblich. Und auch heute ist es eben so, dass in den Ölländern, dass da nicht jeder wirklich was von hat. Genau, das sind die Kehrseiten. Es gab aber auch ökologische Kehrseiten und um die soll es jetzt vor allem gehen. In der Wissenschaft gibt es eine Metapher vom gesellschaftlichen Metabolismus. Die bedeutet, dass wir uns die Gesellschaft so vorstellen müssen, wie einen biologischen Organismus, dass wir Nahrung zu uns nehmen und dann wiederum verdauen und die guten Sachen aussortieren für uns und nutzen und den Rest wieder ausscheiden, den wir nicht benötigen. So, und im biologischen Organismus ist es aber dann so, dass quasi die ausgeschiedenen Stoffe von irgendjemandem anderen im System wiederum sinnvoll genutzt werden können. beispielsweise Pferdedung oder so, der dann wiederum für Pflanzen genutzt werden kann. Und als sich jetzt aber diese Gesellschaft transformiert hat, von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, da hat sich was elementar geändert. Das, was ich gerade beschrieben hatte beim biologischen Organismus, ist eben so ein Kreislaufsystem, das es noch gab bei der, in der Zeit der Agrargesellschaft. Und wir haben uns aber vom Kreislauf zum Fließband entwickelt. Was heißt das? Wir füttern quasi die Gesellschaft im Moment, damit sie Energie gewinnen kann, mit fossilen Brennstoffen, mit Kohle, Öl und Gas. Und das, was am Ende aber rauskommt, ist eben nicht wie der Pferdedung irgendwie im Kreislauf wieder nutzbar, sondern bleibt im Fall der Kohle in der Atmosphäre. Und das Endprodukt ist eben Abfall, der von niemandem im System daraus irgendwie einen Nutzen hat. Also das ist eben wichtig, wir haben aus einem Kreislauf ein Fließband gemacht und ein sehr plakatives Beispiel dafür, was wahrscheinlich jedem ein Begriff ist, ist eben der Klimawandel, der dadurch durch dieses Fließband jetzt entsteht. Vielleicht ganz kurz als Mini-Exkurs. Es ist eben so, dass die Sonne auf die Erde strahlt und wiederum von der Erde die Sonnenstrahlen zurückreflektiert werden, allerdings nicht komplett wieder entweichen, dadurch, dass in unserer Atmosphäre eben Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid oder Methan als Partikel sind, die wiederum rückreflektieren, wodurch wir eine gewisse Erwärmung haben auf der Erde. Das ist auch vollkommen notwendig, weil hätten wir das hier alles nicht, dann würden wir bei zweistelligen Minusgraden auf der Erde wohnen und dann wäre eben kein Leben möglich. Das heißt, das ist schon ganz sinnvoll. So, jetzt ist aber passiert innerhalb der Industrialisierungszeit, dass eben immer mehr Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gepumpt wurde und das wird angegeben in Partikeln pro Million. Also man kann sich vorstellen, man hat 1 Million Partikel in diesem Kasten, der quasi ein Stück Atmosphäre darstellt und da ist quasi der Normalzustand, ich bringe das hier mal zum Drehen, so ungefähr zwischen 200 und 300 Partikeln pro Million. Und das ist zum Beispiel bei der Eiszeit, da hatten wir 190 Partikel pro Million und das ist am Anfang der Industrialisierung, da hatten wir 285 Partikel pro Million. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das so seit dem Anfang, wo man Kohle angefangen hat zu verbrennen, verändert hat. Zum Verständnis, was das zu bedeuten hat. Es ist eben so, wie gesagt, hier oben, wir haben ein Part mit 1 Million Partikeln, davon sind 190 CO2, das heißt, das war zum Beispiel zu Zeiten der Eiszeit so, das heißt, die Sonne strahlt eben rein, wird zurückgeworfen und ein gewisser Teil wird wiederum zur Erde zurückgeworfen, weil hier 190 Partikel pro Million stecken. Umso mehr Partikel hier sind, umso mehr Sonnenstrahlung wird zurückgeworfen und umso wärmer wird. So, jetzt ist es so, dass ich bin 1993 geboren, da hatten wir 357 Partikel pro Million. Wer vor 60 Jahren geboren ist, der hat bei so 318 Partikel pro Million angefangen und heute sind es eben 411. Was im Pariser Klimaschutzabkommen steht, ist ja, dass wir ein 2-Grad-Ziel erreichen möchten und das würde damit einhergehen, dass wir maximal 450 Partikel pro Million bis zum Jahrhundertende erreichen dürfen. Das heißt, mit der Kurve, die wir gerade gesehen haben, ist das nicht so ganz gut machbar. Warum ist diese Zahl 450 so relevant? Weil man könnte ja auch sagen, dann wären es halt 460 und dann wären es nicht 2 Grad, sondern 2,01 Grad oder irgendwie sowas. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass der Klimawandel nicht als ein linearer Prozess zu verstehen ist, sondern dass es so ist, dass er sich irgendwann verselbstständigt, weil es gibt bestimmte Rückkopplungseffekte, beispielsweise den Albedo-Effekt, der sagt aus, wir haben zum Beispiel eben Eisflächen, die dazu führen, dass die Sonnenstrahlung noch stärker zurückgeworfen wird. Wenn die aber wiederum schmelzen und wir dadurch mehr Meer haben, was wesentlich dunkler ist, dann wird wesentlich mehr Sonnenenergie aufgenommen und es wird umso wärmer. Ein anderes Beispiel ist frei werdendes Methan in Permafrostböden. Wenn die nämlich auftauen, wird Methan freigesetzt, was hier oben auch so ein Klimagas ist, CH4. Und das ist quasi, also Permafrostböden tauen auf, dadurch wird Methan freigegeben, dadurch wird es noch wärmer, dadurch tauen noch mehr Permafrostböden auf und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwann ist es ein Prozess, der nicht mehr in unserem im Rahmen von unserer Möglichkeit liegt. So, und vielleicht ein Punkt noch kurz zum Klimawandel. Es ist so, dass oft gesagt wird, naja, das Klima hat sich ja schon immer geändert und das stimmt auch. Wir haben jetzt hier einen Zeitstrahl von 400.000 Jahren, also die letzten 400.000 Jahren, und da gibt es eben, das ist hier die Partikel pro Million Skala, und das hat eben immer hier so wellenartig eben zwischen ja, 300 und 160 oder so. Das sind dann eben Eiszeiten, die unteren Punkte hier, und es ist eben immer wellenartig, das stimmt, das Klima hat sich immer verändert. Aber was eben passiert ist, seit diese Geschichte Grubengold angefangen hat, als man also angefangen hat, systematisch Kohle zu verbrennen, ist das. Und wir stehen eben jetzt da oben. Und genau, das ist eben die ganze Problematik. Hier vielleicht nochmal reingezoomt. Das ist eben dieser Zeitraum der Industrialisierung, der eben zeigt, dass es auch eine Kehrseite hat und dass diese Geschichte von Wohlstand und Fortschritt und Wachstum funktioniert hat, aber langsam wird eben klar, dass die Geschichte nicht weiter funktionieren kann, und deswegen geht es eben darum, die Geschichte irgendwie umzuschreiben. Wir haben hier eben den blauen Zeitstrahl 1950, das heißt, es ist eben, den haben wir hier auch überall dabei. Das sind alles Kurven von ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben eben ein zunehmendes Artensterben als Exponentialkurve, wir haben zunehmende große Fluten. Wir haben eben eine zunehmende CO2-Konzentration, Entwaldung und Abholzung und so weiter und so fort. Das heißt, das ist quasi die ganze Kehrseite dieser Geschichte von wir verbrennen Kohle und dadurch Kohle ist viel wert und wir erzählen da quasi eine große Fortschrittsgeschichte. Und wie man da so ein bisschen rauskommt und vielleicht eine neue Geschichte erzählen kann, das würde ich im zweiten Teil erzählen. Und jetzt hören wir folgendes Stück. Cantheat. Wissenschaftler aus Schweden haben ein Modell entwickelt, das Sie da sehen, um ökologische Krisen darzustellen. Weil das, was ich gerade erzählt habe zur Klimakrise, ist jetzt mitnichten das Einzige, womit wir irgendwie ein Problem haben. Und zwar ist das Modell so gedacht, dass man hier einen sicheren Handlungsspielraum hat, der hier mit grün gekennzeichnet ist. Also das, was ich gerade beschrieben habe mit diesen ganzen Rückkopplungseffekten und so weiter und so fort, dass man da quasi noch innerhalb dieses Radius agieren kann und dass alles, was über diesen grünen Bereich hinausgeht, eher kritisch wird. Und da sehen wir jetzt, dass es noch andere Bereiche gibt, die sehr kritisch sind, unter anderem das Artensterben. Weil auch Biodiversitätsverlust ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir heute haben. Man könnte sagen, beziehungsweise es wird auch so formuliert in der Wissenschaft, dass wir uns ziemlich genau im sechsten großen Artensterben befinden. Eins dieser großen Artensterben ist sicherlich eben bekannt, als die Dinosaurier ausgestorben sind durch einen Meteoriteneinschlag. Andere Gründe waren mal Klimawandel tatsächlich oder Vulkane, die ausgebrochen sind oder ähnliches. Und im Moment ist es eben so, dass die Aussterberate ungefähr 100 Mal so hoch ist wie normalerweise, wie sie sein sollte. Und diesmal ist es eben kein Meteorit, sondern diesmal ist es der Mensch. Durch invasive Arten, die eingeschleppt werden, durch den Klimawandel, durch chemische Veränderungen in Ozeanen oder durch Landwirtschaft. Was daran das Problem ist, ist vielleicht ganz eindeutig zu erklären, wenn man so ein bisschen in die Richtung Pflanzen geht, dass es zum Beispiel so ist, dass wir haben mehrere tausend Sorten Äpfel gehabt und haben auch immer noch relativ viele, aber wesentlich weniger. Und in Supermärkten zum Beispiel findet man eigentlich nur die gleichen 15 Arten bzw. Sorten weltweit. Und da kann man sich ja vorstellen, dass einfach das ganze System viel vulnerabler wird, dass man quasi, wenn eine Apfelsorte ausstirbt, nur noch am Ende 14 übrig hat. Und da ist es eben wesentlich besser zu diversifizieren und 5000 Sorten zu haben. So, das ist also dieses Problem von dem Biodiversitätsverlust. Und ich würde das mal am Beispiel der Biene durchexerzieren, wie damit umgegangen wird. Die ist jetzt nicht optimal, um das Artensterben zu verdeutlichen, weil tatsächlich ist es so ein bisschen in der Diskussion, ob es tatsächlich ein Bienensterben gibt, weil eigentlich fangen immer mehr Leute an zu imkern und dadurch wird eben auf die Bienen besonders aufgepasst, aber zumindest die Wildbienen sterben aus. Und da lese ich jetzt mal was vor. Im März 2018 erhält die amerikanische Patentbehörde den Antrag zur Patentierung einer neuen Technik, mit der Pflanzen künstlich bestäubt werden können. In dem mehrseitigen Antrag, abgelegt unter Nummer US-2018-0065749, beschreiben die Erfinder einen sehr kleinen Flugapparat, ähnlich einer Mini-Drohne, der sich von einer Ladestation aus selbstständig über eine landwirtschaftliche Nutzfläche bewegen kann. Mithilfe einer winzigen Bürste ist er in der Lage, Pollen auf einer Pflanze einzusammeln und sie dann mittels eines ebenso winzigen Ventilators auf einer anderen Pflanze wieder auszubringen. Der Erfolg der Bestäubung wird durch einen Sensor kontrolliert, der zudem ein Signal in ein Netzwerk schickt, damit kein weiterer Flugapparat dieselbe Pflanze noch einmal anfliegt. Dieser Patentantrag wurde von dem Unternehmen Walmart gestellt und es ist, obwohl das Wort Biene drin nicht auftaucht, relativ offensichtlich, was da nachgebaut wird. Und jetzt kann man sich fragen, warum wird das denn nachgebaut? Wir haben doch alles und es funktioniert doch. Und darin zeigt sich so ein bisschen der Umgang mit eben diesen Krisen, auf die irgendwie technische Lösungen gefunden werden an vielen Stellen. Und man hat eigentlich ja so zwei Problemlösungsstrategien, wenn man jetzt sagen würde, die Biene stirbt aus, wir haben ein Problem. Entweder man fängt eben an, die Biene nachzubauen technisch, das ist eben die Version, oder man fängt an, die Bedingungen so zu konservieren und so zu erhalten, dass eben Bienen nicht aussterben. Das wäre dann die Variante hier. Und da ist es eben so, dass wir mit der Lösung der Roboterbiene, was da meiner Meinung nach für ein Problem hintersteckt, ist ein sehr starker Optimismus hinsichtlich der Gestaltungsmacht, den der Mensch hätte. Weil dahinter steht ein Naturverständnis, dass die Natur eben in Einzelteile zergliedert und sich anschaut, was haben wir eigentlich für Funktionen, was für Funktionen hat eigentlich die Biene, die bestäubt, die macht Honig und so weiter. Und diese einzelnen Funktionen werden dann wiederum technisch ersetzt. Und da, was da aber verloren geht, ist eben so ein systemisches Problemverständnis. Auf der einen Seite eben die Biene als Organismus und die Ökologie drumherum. Wenn man eben einzelne Elemente aus der Biene anfängt, technisch zu ersetzen. Und das andere ist aber eben auch ein Problemverständnis, das nicht systemisch ist, sondern wieder nur einen einzigen Aspekt sich anschaut. Weil es ist durchaus so, dass wir kennen die Grafik ja jetzt, dass das alles miteinander irgendwie zusammenhängt und keine einzelnen Stränge sind, die man einzeln bearbeiten könnte. Es ist eben so, überall kommen immer wieder technische Lösungen auf die Agenda, zum Beispiel was den Klimawandel angeht, ist es so, da wird dann überlegt, dass man Spiegel in den Weltall bringt, damit die Sonnenstrahlung eben nicht so stark auf die Erde kommt oder dass zum Beispiel Chemikalien in die Atmosphäre eingebracht werden oder dass man das den Kohlenstoff in der Erde irgendwie speichern kann. Das nennt sich Carbon Capture Storage. Und da ist es eben immer so, dass bestimmte Symptome bekämpft werden, aber das, was dem zugrunde liegt, am Ende nicht. Und es ist eben so, dass das miteinander zusammenhängt und dass ich, wenn ich die Klimakrise jetzt auf die Art und Weise löse, zum Beispiel das Artensterben trotzdem nach wie vor ein Problem wäre, wenn ich jetzt einen Spiegel im Weltall anbringe und dadurch vielleicht die 2 Grad einhalten könnte. Und was hier eben wiederum so ein bisschen dann dahinter steht, ist, dass wir trotzdem, wenn wir an den Symptomen ansetzen, aber nicht an den Grundlagen, trotzdem nicht wieder in diesen Kreislauf kommen für den gesellschaftlichen Metabolismus, sondern immer noch bei dem Fließband sind. Und das große Problem ist, dass wir dieses Fließband im Moment belohnen. Wenn wir wieder zurück zum Geschichtenerzählen kommen, dann ist es eben so, dass das Bild der Biene, dieser Roboterbiene in unserer Gesellschaft belohnt wird, weil unsere Geschichte ist gerade folgendermaßen. Wir wollen eine gute Gesellschaft und die bekommen wir durch Wohlstand und diesen Wohlstand, den messen wir mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und das Bruttoinlandsprodukt, das misst alle Produkte und Dienstleistungen, die geschaffen werden und das bedeutet am Ende, das Bruttoinlandsprodukt ist das Instrument, was den Dingen Wert gibt oder eben nicht. Und die Geschichte führt dazu, dass zum Beispiel Unfälle oder Ölkatastrophen wertvoll sind. in unserer Gesellschaft, obwohl das ja ein bisschen paradox klingt. Aber es ist so, wenn zwei Autos gegeneinander fahren und Menschen sterben, dann wird eben der ganze Apparat angeheizt, dass neue Autos produziert werden müssen, dass ein Sarg produziert werden muss, dass Blumensträuße gebunden werden, Dienstleistungen in Anspruch genommen werden und so weiter. Und all das fördert das Bruttoinlandsprodukt und bedeutet am Ende in der Logik, dass wir Wohlstand erwirtschaften, was ja aber ein bisschen paradox ist. Und auf der anderen Seite ist es so, was eben nicht im Bruttoinlandsprodukt auftaucht, dass private Kinderfürsorge oder wenn man die Eltern pflegt oder wenn man im Garten arbeitet oder eben die Arbeit letztlich einer solchen Biene, dass diese Arbeit wertlos ist, wenn man tatsächlich aufs Bruttoinlandsprodukt schaut. Und das heißt, das ist irgendwie eine Geschichte, die wir uns gerade erzählen und die umerzählt werden muss. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, das ist eben im Moment das, was in unserer Gesellschaft als wertschöpfend angesehen wird, wo wir ja die vielen Probleme diskutiert haben. Und das ist eben das, was als wertlos betrachtet wird. Und wie eine solche Geschichte anders erzählt werden kann, da habe ich ein Beispiel von einer Wissenschaftlerin, die Kate Raworth heißt. Die hat dieses Modell hier erweitert um soziale Dimensionen. Und das ist so zu verstehen, sie nennt das den Donut. Und das ist der grüne Bereich, in dem wir uns irgendwie aufhalten sollten. Den äußeren Bereich kennen wir, das sind die ökologischen Krisen, wo es eben nicht ins Rote kommen sollte. Und der innere Bereich ist wiederum, dass sie die ökologischen Krisen kombiniert mit einer sozial gerechten Gesellschaft. Und da haben wir eben hier sowas wie alle sollten Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zu Essen, zu Wasser und so weiter haben. Es sollte Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Es sollten alle gewisse Mitbestimmung haben und sozial gleich sein, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter und so fort. Und dieser Bereich sollte eben auch nicht ins Rote gehen, sondern es sollte sich alles innerhalb dieses Donuts befinden. Und da kommen wir jetzt wiederum auch auf den Anfang zurück, wo ich ja so ein bisschen Rassismus, Feminismus, Klassismus, solche Diskriminierungsgeschichten angesprochen hatte, weil es eben so ist, dass die ökologischen Krisen, die hier drumherum sind, sehr ungleich in der Gesellschaft sozial verteilt sind. Dass es eben so ist, dass zum Beispiel schwarze Personen oft von Umweltkatastrophen wesentlich stärker betroffen sind, weil sie in bestimmten Stadtgebieten wohnen. Das gleiche gilt für arme Menschen, die sich zum Beispiel keine Anpassung an Klimaschäden oder ähnliches leisten können. Auch auf Landesebene, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wie die Niederlande oder Bangladesch unterschiedlich mit steigendem Meeresspiegel umgehen, die beide sehr tief liegen, die Länder. Oder wenn man sich zum Beispiel die Diskriminierung von Frauen anschaut, dann ist es so, dass es ganz viele Kleinbäuerinnen gibt auf der Welt und dass die eben besonders von Klimaschäden betroffen sind, weil die Landwirtschaft eben darunter leidet. Und deshalb sagt eben Kate Raworth, wir müssen die ökologischen Krisen mit den sozialen Krisen irgendwie verbinden und müssen schaffen, in diesem Donut zu bleiben. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen abstrakt, aber wie das konkret aussehen kann, ist, dass die Stadt Amsterdam gerade mit Kate Raworth zusammen so eine Art Kriterienkatalog an diesen Donut ausrichtet und entsprechend versucht, die Stadt zu planen. Und das bedeutet eben, dass entsprechende Entscheidungen, die getroffen werden, in der Stadt immer in diesen Donut reinpassen müssen. Und da gibt es eben eine Geschichte, die in eine andere Richtung geht, die eben schaut, dass sie sich von der fossilbasierten und einer sozial ungerechten Gesellschaft irgendwie verabschiedet. Und man sollte eben schauen, dass solch eine Geschichte erzählt wird und eben nicht die hier, weil die am Ende nur sehr wenigen, für sehr wenige zu einem Happy End führen wird. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, wieder Musik. Neustrelitz Meme. Ja, das, was ich gerade erzählt habe, was kann das jetzt mit einem Ort wie dem hier zu tun haben? Mit einem Raum, in dem es um Kunst und Kultur und Neues ausprobieren geht. Was ich ja versucht habe, so ein bisschen zu zeigen, ist, dass unsere Welt eben irgendwie sehr viel auch durch Geschichten gestaltet wird und davon abhängt, was für Geschichten erzählt werden. Und ich bin alles andere als irgendwie ein Experte, was Kunst angeht. Und rede deswegen quasi als Laie über ein paar Gedanken, wo ich mich aber dann auch freue, danach im Anschluss irgendwie Meinung dazu zu hören. Aber ich sehe Kunst als so eine Form von Reflexionsfläche, welche Geschichten wir eigentlich erzählen, und als so eine Art Ausbruch aus den Systemzwängen des Alltags. Und dass zum Beispiel durch, sei es Literatur oder Malerei, Musik oder Tanz, ein Sinnieren über das Warum möglich wird. Also warum finde ich etwas schön, warum finde ich etwas bewegend, warum denke ich so oder so über bestimmte Sachen. Und ich glaube eben, dass das in unserer Gesellschaft, das, was ich da gezeigt habe, mit einer Exponentialfunktion nach der nächsten, da ist es ja so, dass ein gewisser Systemzwang ist, dass das, also ein kleines Beispiel ist, dass uns Bedürfnisse durch Werbung vorgespielt werden, wo ja ganz oft dann sich eine Marketingabteilung hinsetzt und sich anschaut, okay, was haben die Leute eigentlich für Bedürfnisse? Okay, irgendwie sozialen Zusammenhalt oder möchten nicht einsam sein oder möchten sich wohlbehütet fühlen oder was auch immer, und dann wird eben geschaut, okay, wie können wir das jetzt irgendwie in ein Produkt reinstecken oder wie können wir jetzt das Auto so bauen, dass es irgendwie jemandem das Bedürfnis von Schnelligkeit, Wendigkeit, Flexibilität oder so verkauft, oder keine Ahnung, wie können wir jetzt eine Fernsehwerbung so gestalten, dass ein bestimmtes Bedürfnis gedeckt wird, und das verschleiert so ein bisschen ja die Bedürfnisse und packt sie in Produkte, die wiederum das Problem sind dieser ganzen Exponentialfunktion. Und ich glaube, dass da eben Kunst ein Raum sein kann, in dem man eben über dieses Warum und über das Bedürfnis an sich wieder nachdenken kann. Das ist so ein bisschen diese passive Variante beim Konsumieren von Kunst. Und ich glaube, dann gibt es auf der anderen Seite auch die aktivere Variante, wo sich so ein bisschen die Frage stellt, wie politisch soll Kunst eigentlich sein und wie politisch darf Kunst sein? Darf Kunst einfach das schöne Gemälde ohne größeren Sinn sein, oder sollte hinter Kunst immer irgendwie ein gewisser Auftrag stehen? Und dazu würde ich jetzt noch kurz eine kleine Textpassage vorlesen, zu dieser Frage, was Kunst für einen Auftrag hat und haben kann oder soll. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm in Belgien die Armut auf dem Lande zu. Emil Klaus' Gemälde »Die Rübenernte« ist ein großformatiges, 4,5 Meter breites Werk, das das harte Tagewerk der Landarbeiter in der Kälte auf den Feldern unvergesslich macht. Wir können uns des starken Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Einsammeln der Zuckerrüben ungeheuer mühsam sein muss und sicher obendrein sehr schlecht bezahlt ist. Klaus' Gemälde sollte jedoch nicht zu den Landarbeitern sprechen, sondern zu den wohlhabenden und saturierten Betrachtern in den Museen kleinerer und größerer Städte. Der Sinn des Bildes bestand darin, auf Leiden aufmerksam zu machen, deren öffentliche Wahrnehmung maßgebliche Kreise verhindern wollten. Es sollte an das Gewissen derer rühren, die die Macht hatten, die Dinge zu verändern. Sie sollten den Anblick solchen Leidens unerträglich finden. Klaus tat mit dem Pinsel das Gleiche, was Charles Dickens und Emil Zola in der Literatur getan hatten. Er gab der Armut ein menschliches Gesicht. In dieser Analyse besteht die Aufgabe des Künstlers darin, Beispiele von Misshandlung und Unmoral herauszugreifen und dafür zu sorgen, dass die herrschenden und reichen Klassen der Gesellschaft sie nicht mehr vergessen können. Die Rolle der Kunst ist es, Schuldgefühle zu erzeugen und damit einen Wandel herbeizuführen. Das ist, würde ich sagen, eine Meinung. Ich glaube, man kann auch die andere vertreten, dass Kunst vollkommen apolitisch sein sollte, weil sie ansonsten keine Kunst mehr ist. Aber das ist wahrscheinlich ein ewiger Diskussionspunkt. Vielleicht als letztes Beispiel, bevor wir dann noch ein letztes Stück hören. Ich finde immer schön, als für diese Frage, was für einen Auftrag hat Kunst und soll Kunst irgendwie aufrütteln und gesellschaftskritisch sein, oder kann Kunst auch einfach nur schön sein, ist der Künstler Banksy, der überall auf der ganzen Welt anonym irgendwelche Bilder auf Häuserwände malt und auch Gemälde malt. Und vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so wurde in London eines seiner Werke versteigert für horrende Preise. Und als der Hammer fiel, war es so, dass das Bild angefangen hat, sich zu schreddern von alleine und auf der Hälfte dann gestoppt hat. Und erstmal war der Schrecken eben groß, weil ein unfassbar wertvolles Werk sich plötzlich selber geschreddert hat. Und am Ende war es dann aber so, dass dieses Werk auf dem Kunstmarkt noch viel wertvoller war, weil es eben mit dieser Aktion aufgeladen war. Und ich finde, darin steckt eine spannende Frage, ob Kunst eigentlich, und jetzt in diesem Fall dieses Gemälde, ist eigentlich, also ist das Kunstwerk an sich, oder ist es eben verbunden mit seinem Kontext? Und dadurch, dass es eben geschreddert wurde, wurde es plötzlich wertvoll, und da steckt ja auch eine spannende Frage drin, wie Banksy das zum Beispiel gemeint hat, ob es in gewisser Weise Kapitalismuskritik war, dass jetzt eben so ein Kunstwerk für horrende Preise und versteigert wird und dadurch auch der Öffentlichkeit entzogen wird, dadurch kann es eben niemand im Museum mehr anschauen und so weiter. Das finde ich immer so ein ganz spannendes Beispiel. Was so diesen Punkt angeht, wollte er einfach nur sich selber im Marktwert steigern oder wollte er damit eben Gesellschaftskritik üben? Und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die immer offen bleiben wird. Aber so viel vielleicht zu Kunst, Geschichten erzählen, politisch sein oder nicht politisch sein, als Laie Gedanken zum Thema Kunst. Und damit gebe ich weiter an das letzte Stück.